während der Tat sein Gesicht zu verhüllen. Wären die übrigen Tatumstände nicht so außergewöhnlich gewesen, wäre man dennoch wohl nie auf den Gedanken verfallen, sich an einen Hypnotiseur zu wenden. Die Nacht zum 8. Dezember. Als das Telefon klingelt, wird Erik Maria Bark aus einem Traum gerissen. Um Simone nicht zu wecken, schleicht er sich aus dem Schlafzimmer und schließt die Tür, ehe er sich meldet. Erik Maria Bark? Ein Kriminalkommissar namens Jona Linna fragt ihn, ob er wach genug ist, um wichtige Informationen aufzunehmen. Man hat mir gesagt, dass Sie Experte für Traumabehandlung sind. Ja, antwortet Erik knapp. Während er den Ausführungen des Polizisten lauscht, nimmt er eine Schmerztablette. Der Kommissar erklärt, er müsse jemanden vernehmen. Ein 15-jähriger Junge sei Zeuge eines Doppelmords geworden. Es gebe nur leider das Problem, dass der Junge selbst lebensgefährlich verletzt worden sei. Sein Zustand ist instabil. Er hat einen medizinischen Schock erlitten und ist bewusstlos. In der Nacht ist er aus der Neurologie in die Neurochirurgie des Karolinska-Universitätskrankenhauses in Solna verlegt worden, wo Erik als Arzt arbeitet. Erik hat aufmerksam zugehört. Wer ist der behandelnde Arzt? Daniela Richards. Sie wollte, dass ich sie anrufe. Sie braucht ihre Hilfe und es ist anscheinend ziemlich dringend. Erik verspricht sofort zu kommen, beendet das Gespräch und kehrt ins Schlafzimmer zurück, um seine Kleider zu holen. Der Lichtstreifen einer Straßenlaterne fällt ins Zimmer. Simone liegt auf dem Rücken und sieht ihn mit seltsam leeren Augen an. Wer war das? Ein Polizist, ein Kriminalkommissar. Ich muss ins Karolinska. Sie brauchen meine Hilfe bei einem Jungen. Wie spät ist es eigentlich? Sie blickt auf den Wecker und schließt die Augen. Er sieht, dass die Falten des Betttuchs auf ihren von Sommersprossen übersäten Schultern Streifen hinterlassen haben. Schlaf weiter, Siksan. Erik trägt seine Kleider in den Flur, macht Licht und zieht sich rasch an. Eine glänzende Stahlklinge blitzt hinter ihm auf. Erik dreht sich um und sieht, dass sein Sohn seine Schlittschuhe an die Klinke der Wohnungstür gehängt hat, damit er sie nicht vergisst. Obwohl Erik in Eile ist, geht er zur Kleiderkammer, zieht eine Kiste ins Licht und sucht die Kufenschone heraus. Er schiebt sie über die scharfen Klingen, legt die Schlittschuhe anschließend auf den Teppich und verlässt die Wohnung. Es ist 3 Uhr nachts am Dienstag, den 8. Dezember, als sich Erik Maria Bark ins Auto setzt. Träge fällt Schnee aus einem schwarzen Himmel. Es herrscht völlige Windstille und die schweren Flocken legen sich schläfrig auf die leere Straße. Es sind nur wenige Autos unterwegs und schon nach kurzer Zeit rollt Erik auf das Krankenhausgelände. Er parkt seinen Wagen, steigt aus, geht zum Eingang. Dann nimmt er den Aufzug in den 5. Stock und geht den Flur hinab. Vor der Tür zur Station N18 stehen 2 uniformierte Polizisten. Sie werfen einen kurzen Blick auf seine Papiere und drücken anschließend den Knopf, sodass die Tür surrend aufschwingt. Erik geht hinein, gibt Daniela Richards die Hand, die schon auf ihn wartet, und bemerkt den angespannten Zug um ihren Mund, den gezügelten Stress in ihren Bewegungen. Sie lächelt ihn müde an. »Nimm dir einen Kaffee. Ich habe die Blutung in der Leber unter Kontrolle.« Ein Mann von etwa 45 Jahren in einer Jeans und einem schwarzen Jackett steht schon vor dem Kaffeeautomaten und klopft gegen das Gehäuse. Er hat wild zerzauste, blonde Haare und seine Lippen sind ernst, zusammengepresst. Erik überlegt, dass er Danielas Mann Magnus sein könnte. Er ist ihm noch nie begegnet, hat nur das Foto in ihrem Büro gesehen. Erik deutet in seine Richtung. »Ist das dein Mann?« »Bitte?« Sie wirkt gleichzeitig amüsiert und erstaunt. »Ich dachte, Magnus wäre vielleicht mitgekommen.« »Nein«, lacht sie. »Bist du sicher? Ich kann ihn ja mal fragen«, scherzt Erik und geht auf den Mann zu. Danielas Handy klingelt und sie klappt es lachend auf. »Erik, lass das«, sagt sie, ehe sie sich das Telefon ans Ohr hält und sich meldet. »Daniela?«